Predigt machen. Und ich möchte euch entführen, möchte euch auf eine kleine Reise am Anfang mitnehmen. Einige tausend Kilometer südlich über das Mittelmeer in eine unendliche Weite, wo es nur Sand gibt. Sand, 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 Sand. Das ist nichts anderes. Und diesen Ort nennt man Wüste. Und ich möchte euch heute Abend in die Wüste Gottes hineinnehmen. Und möchte euch heute Abend lehren, was es heißt, in der Wüste Gottes zu sein. Was ist die Wüste? Die Wüste ist ein Ort extremer Gegensätze. Sengende Hitze am Tag. Eisige Kälte in der Nacht. Gleißendes, stechendes Licht am Tag. Und tiefste Dunkelheit in der Nacht. Die Wüste ist ein Ort, der offenbar macht, dass wir ohne Hilfe nicht überleben können in ihr. Und die Wüste ist auch ein Ort, an dem es kein Versteck gibt, kein Fleck, an dem du dich verbergen kannst und kein Ort, der Ablenkung bietet. In der Wüste bist du vollkommen mit dir alleine. Die Araber haben ein Sprichwort. Und das heißt, in der Wüste spricht Gott zu dir. Und wenn wir darüber nachdenken und ein bisschen in der Bibel uns auskennen, dann sehen wir, wie wahr dieser Spruch ist. Immer und immer wieder hat Gott seine Männer und Frauen, die er für seine Dienste berufen hat, in die Wüste gerufen. In die Einsamkeit. Um dort zu ihnen zu sprechen. Und es ist interessant, dass nichts, was in der Bibel geschrieben ist, ist einfach nur so geschrieben. Und wenn Gott mehrfach erwähnt, dass er seine Männer und seine Frauen in die Wüste geholt hat, dann hat auch das eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Gott hätte sie auch in irgendeinen Wald holen können. Oder auf den Berg Hermon, in den Schnee, oder an den Strand in Israel, ne? Gibt es einen riesigen Strand. Aber Gott ruft sie in die Wüste. Und Gott hat sie deshalb in die Wüste gerufen, weil die Wüste eine tiefe Bedeutung hat. Das sengende Feuer, diese sengende Hitze, die uns in der Wüste begegnet, ist ein Bild für das Feuer der Liebe Gottes. Die eisige Kälte in der Nacht zeigt das Gegenteil der Liebe Gottes, nämlich die Kälte unseres Herzens. Das gleißende Licht am Tag ist das Licht der Herrlichkeit Gottes. Die Bibel sagt mehrfach, dass Gott in einem Licht wohnt, in das kein Mensch hineintreten kann. Dass kein Mensch seiner Herrlichkeit standhalten kann. Und wenn du mal das Licht der Sonne in der Wüste siehst oder wahrnimmst, das ist so unglaublich zehrend. Ich war dieses Jahr im August in Arizona und wir waren in der Wüste und das ist unglaublich. Die Hitze und dieses Licht. Und die tiefste Dunkelheit der Nacht, du findest keine schönere und dunklere Nacht als in der Wüste. Nirgendwo siehst du mehr Sterne als nachts in der Wüste, weil die Luft dort so unglaublich klar ist. Aber du hast auch nirgendwo eine größere Dunkelheit. Und diese Dunkelheit ist ein Bild für die dunklen Abgründe unserer Seele. Weiter ist die Wüste ein Ort, der offenbar macht, dass wir in ihr ohne Hilfe nicht überleben können. Du kannst in der Wüste ohne Hilfe nicht überleben. Du brauchst Wasser, du brauchst Salz, Du brauchst Schatten. Und das sind Dinge, die du eigentlich von außen mitbringen musst. Aber du selber kannst in der Wüste nicht überleben. Und das ist ein Bild dafür, dass wir ohne Gottes Gnade nicht leben können. Ohne die Gnade Gottes kannst du nicht leben. Und die Wüste ist ein Ort, der kein Versteck und keine Ablenkung bietet, wenn du in ihr bist. Du stehst da und da ist nichts, wo du dich verbergen kannst. Nur Sand. Und wenn Gott dich real vor sich stellt, wenn du vor Gott stehst, gibt es für dich keinen Platz mehr, an dem du dich verstecken kannst. Und da gibt es auch nichts mehr, mit dem du Gott von dir ablenken kannst. Und es gibt nichts, wo du dich von Gott ablenken kannst. Es ist der Moment, wo du Gott Auge in Auge gegenüberstehst. Und in seiner großen Liebe beginnt Gott immer wieder in unserem Leben, uns an diesen Ort zu führen. In die Wüste. Um uns dort vor sich hinzustellen. Wir kommen dorthin freiwillig. Ein Beispiel dafür ist Jesus. Als er getauft wurde und Gott vor allen Menschen bekannte, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, kam sofort danach die Stimme des Heiligen Geistes und rief ihn in die Wüste. Und dort wurde Jesus mit dem Teufel, mit dem Bösen konfrontiert. Wir wissen, dass Jesus diesen Kampf gewann. Aber selbst Jesus blieb es nicht erspart, in die Wüste zu gehen. Wir kommen in die Wüste auch auf einen zweiten Weg, nämlich durch unsere eigene Schuld oder die Verstrickungen. Jakob ist ein Beispiel dafür. Der Patriarch Jakob versuchte mit List den Plan Gottes zu erfüllen für sein Leben. Er betrog seinen Bruder und wurde dadurch für über die Hälfte seines Lebens zu einem Flüchtling, der rastlos umherzog und der erst, als er mit Gott kämpfte, als er am Jabbok in der Nacht vor Gott stand, in seiner eigenen Wüste stand und mit Gott kämpfte eine ganze Nacht lang, wurde er von Jakob, dem Fersenhalter, zu Israel, dem Streiter Gottes. Du kommst in die Wüste durch Schuld oder durch freiwilligen Weg, oder du kommst in die Wüste mitten aus einer Zeit des Sieges, des Triumphs, des glanzvollen Vorangehens mit Jesus, eines tollen Dienstes, in dem du zu selbstsicher geworden bist, in dem du zu stark geworden bist, wo du meinst, du hast alles in der Hand. Du bist gut, du bist fix im Kopf, du kontrollierst alles, du weißt, wie es geht. Und das ist ein Ort, an dem ich mich oft finde, wo ich mir sage, Herr, setz dich mal ganz ruhig hin auf deinen Thron, ich weiß ganz genau, was du willst. Der Uwe wird das schon für dich machen. Und Gott sitzt und lacht. Aber einer dieser Männer in der Bibel war David, König David. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der das Herz Gottes kannte, ein Mann, der wie kein anderer König den Willen Gottes tat. Und doch war er ein Mann, den Gott auch in die Wüste holen musste. Seine Wüste war eine Frau. Es war die Zeit, wo die Könige normalerweise in den Krieg ziehen sollten. Und was ist die Aufgabe des Königs, wenn sein Heer in den Krieg zieht? Er hat an der Spitze zu sein. Leiten tust du immer von vorne und nicht von hinten. Leiten tust du von vorne und nicht von hinten. Und wenn Gott dir Leitung gegeben hat, dann ist es nicht dein Job, die Leitung jemand anderen zu geben. Und David gab die Leitung Joab. Warum? Er war zu selbstsicher geworden. Und so fiel er in Langeweile. Und in der Langeweile läuft er auf seinem Dachgarten umher und sieht, diese Frau Bathsheba, die verheiratet ist. Und wir kennen die Geschichte. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger. David kriegt das Muffensausen, als er erfährt, dass ihr Mann einer seiner besten Generäle ist. Und er geht noch einen Schritt weiter, er ermordet diesen Mann und heiratet diese Frau. Und dann kommt Gott auf den Plan. Und David war inmitten seiner Wüste. David wurde wieder restauriert von Gott, wiederhergestellt in der Wüste. Darüber werden wir heute Abend hören, was Gott in der Wüste tut. Aber David hatte noch eine zweite Wüste. Und das ist das Tröstliche. Wir kommen immer wieder in die Wüste von Zeit zu Zeit. Es war in seinen älteren Jahren und auch dort wurde David wieder selbstsicher und stark. Und er dachte, ich muss jetzt mal zählen, wie groß meine Armee ist, über die ich befehle. Und Gott hatte den Israeliten verboten, das Volk und die Armee zu zählen. Und was bedeutet, wenn wir anfangen zu zählen, was wir haben? Wir beginnen, uns auf unsere eigene Stärke zu verlassen. Wir gucken, was ist unsere Kraft, was ist unsere Stärke. Wir hatten die Woche so in unserer Leitersitzung ein bisschen darüber diskutiert, was für Werte wir statistisch erheben sollten. Und dann kam so ein bisschen die Diskussion auf, wir könnten ja auch mal wieder die Gottesdienstbesuche statistisch erfassen. Ich habe das bis vor 2,5 Jahren gemacht. Schöne Excel-Sheets aufgestellt mit Kurven, Diagrammen. Und dann bekam ich eine Prophetie zugeschickt von meinem Freund Marc Dupont. In dieser Prophetie sprach er darüber, was David getan hat, als er Israel zählte. Ich habe ganz schnell meine ganzen Files gelöscht auf dem Computer. Ja, weil ich habe eins erkannt. Ich war stolz geworden, weil die Kurve auch immer nach oben zeigte. Und wir sind so schnell auf der anderen Seite, wo wir uns, und wir merken es gar nicht, von Gott lösen. Wo wir immer noch meinen, wir laufen seiner Spur und wir tun ja auch seinen Willen, aber der Teufel ist so geschickt, uns sachte und sachte hinauszulösen, von seiner Hand zu lösen und wir gehen in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Stärke und wir werden immer selbstsicherer und wir entfernen uns, ohne dass wir es merken, immer mehr vom Herrn. Und ich persönlich glaube, dass Gott gerade diesen Weg auch mit uns als Corporate Group, als gemeinsame Gruppe, als Gemeinde geht. Das CZK ist in den letzten Jahren wirklich gewachsen, hat zugenommen und wir freuen uns daran. Wir sind auch stolz darauf als Leiter. Und wir hatten letztes Jahr, ich habe es ja schon mal erzählt, unsere große Konferenz wieder Maintain Your Faith, die auch jedes Jahr gewachsen ist. Jedes Jahr kamen mehr Gäste. Jedes Jahr ist die Salbung stärker gewesen. Und wir haben auch unser Budget, unser Gemeindebudget aus dieser Konferenz mit unterfüttert. Und dieses Jahr hatten wir eine absolut geniale Konferenz. Aber Gott hat an einem Schalter gedreht. Und Gott hat gesagt, ich hole euch in die Wüste jetzt. Jetzt wird es Zeit, dass ich euch in die Wüste hole. Und wir erlebten dieses Jahr, wie die Finanzen in der Konferenz runtergingen. Obwohl wir so viele Leute hatten, hatten wir wohl prozentual das geringste Konferenzopfer, das wir je bei einer Konferenz prozentual, meine ich, gemessen an den Menschen hatten. Und ganz schnell habe ich nach dem ersten Schreck, hat Gott zu mir gesprochen. Ihr seid zu selbstsicher geworden. Ihr seid in der Gefahr, euch von meiner Hand zu entfernen. Nicht so, dass wir angegeben haben, aber wir hatten gedacht, hey, jetzt können wir dann das und das und das machen. Und ich erzählte das, um dir zu zeigen, Gott wird auch deine Stärke von Zeit zu Zeit brechen müssen. Und er wird dich in die Wüste führen. Aber jeder dieser Wege, dass du vielleicht freiwillig in die Wüste gehst, es gibt auch Momente, wo Gott dich in die Wüste ruft, so wie Jesus gerufen hat. Wo Gott sagt, beerdige diesen Dienst. Sie hat vor 1,5 Jahren den Ruf gekriegt. Sie war in einem nationalen Dienst, in nationaler Leiterschaft und Gott sagt, geh da raus. Geh in die Stadt rein. Und das ist auch etwas von ganz oben nach ganz unten. Und du kannst auch freiwillig in die Wüste gehen. Und dort handelt Gott an uns. Aber alle drei Wege dienen dazu, uns in diese Wüste zu bringen, uns zu dem Ziel Gottes zu bringen, wo Gott uns begegnet. Und Gott tut diese Wege zusammenweben, unsere Schuld, unsere Unwissenheit oder auch unseren Gehorsam. Und er nennt das alles gut. In der Bibel heißt es im Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles, was dir widerfährt in deinem Leben, dient dir zu deinem Besten. Auch die Wüste. Auch die Wüste, in die dich Gott in deinem Leben führt, die Lebenswüste. Gott wird das Beste daraus machen, das Allerbeste. Aber warum die Wüste? Sie ist der einzigste Ort, wo wir völlig entblößt aller eigenen Kraft, aller eigenen Herrlichkeit, aller eigenen Würde die Liebe Gottes erfahren wie sonst nirgendwo. In der Wüste machen wir eine Erfahrung mit der Liebe Gottes, die wir sonst nirgendwo machen. Wenn wir uns als Menschen betrachten, dann stellen wir fest, dass es ein Teil unserer menschlichen Natur ist, uns selbst zu rechtfertigen. Solange du und ich irgendetwas in der Hand haben, was wir noch vor Gott vorweisen können, was gut aussieht, werden wir davon Gebrauch machen. Stimmt das? Stimmt das? Das beste Beispiel dafür ist Adam und Eva im Paradies. Als sie gesündigt hatten, als ihnen bewusst wurde, sie haben gegen Gott gehandelt, was haben sie gemacht? Sie haben sich Schürzen aus Feigenblättern gemacht. Und sie dachten, hey Gott, wir sind zwar nackt, Gott, aber schau mal, wir sehen doch eigentlich ganz passabel aus. So, das Schlimmste an uns ist ja zugedeckt, Gott. Wir können doch eigentlich weiter Gemeinschaft haben. Und für Gott muss das so lächerlich gewirkt haben. Aber so sind wir Menschen. Gott, ich hab doch neulich da dieses Opfer gegeben und hey, du kannst doch die Augen zukneifen und über meine anderen kleinen Schwächen hinweggucken. Hey Gott, ich leite doch so gut schon viele Jahre den Hauskreis, Gott. Und hey, wir können doch da irgendwie einen Deal finden. Gott, ich hab doch so genial Gemeinde gebaut in Karlsruhe. Und du kannst mich doch jetzt nicht einfach, was immer wir haben, solange wir etwas haben, von dem wir denken, dass es gut ist, dass es akzeptabel ist, werden wir es vor Gott hinstellen. Unsere Würde, unser Wissen, unsere Titel, unsere großen Taten, erfüllte Ziele, vermeintlicher Gehorsam oder Ressourcen. Es geht nicht nur um Moral, auch manchmal Ressourcen. Wir denken, solange wir noch Geld haben in der Vereinskasse, können wir weitermachen. Also was muss Gott machen? Er bringt die Wüste in die Gemeindekasse. Solange wir noch Mitarbeiter haben, oh, da können wir die Projekte durchziehen. Was macht Gott? Er bringt Wüste in die Mitarbeiterschaft. Plötzlich ist niemand da. Wir haben ja noch die und die Projekte, Gott. Dieses Projekt, Gott. Dieses Projekt gibt uns Rechtfertigung für unsere Existenz. Und Gott nimmt dir dein Projekt weg. Wir haben ja noch Gunst bei den und den Organisationen. Und Gott nimmt dir die Gunst bei den und den Organisationen weg. Aber Gott, ich habe noch Kraft in mir, was für dich zu tun. Und Gott nimmt dir deine Kraft weg. Und du stehst in der Wüste und du hast nichts mehr. Nichts mehr. Und solange wir all diese anderen Dinge noch in den Händen haben, werden wir nie verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Die Wüste ist der Ort, an dem Gott uns durch die verschiedenen Umstände all unserer Supportsysteme und Unterstützungen beraubt. Und in der Wüste stehst du nackt vor Gott, ohne Versteck, ohne Ablenkung, ohne Hilfe. Nur du und Gott, da ist nichts mehr. Es ist die Stunde der Wahrheit. Da ist nichts mehr, was du vorweisen kannst, um noch vor Gott akzeptabel zu sein. Aber das ist genau dann der Ort, an dem Gott dir tief in die Augen guckt und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und ich liebe dich immer noch. So wie du jetzt bist, nackt, blind, bloß, jämmerlich, ohne Würde, ohne Kraft, ohne Projekte, ohne Finanzen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Genauso habe ich dich angenommen. Du bist nur noch in diesem Moment mit deinem Versagen, mit deiner Schwäche, deiner Unfähigkeit alleine. Und es gibt Momente in dieser Wüste, wo dich diese Unfähigkeit und diese Schwäche und dein Versagen überwältigen. Du möchtest davonlaufen. Du möchtest vielleicht aus dem Dienst laufen. Du möchtest vor Gott weglaufen, weil du sagst, ich bin es nicht wert. Das ist der Moment, wo Petrus, als er im Boot war, das allererste Mal, und er diesen gewaltigen Fischfang einholt und er Jesus sieht und in einem Moment begreift, dass Jesus die Ursache dieses gewaltigen Fanges war. Und er erschrickt zutiefst. Für eine Sekunde sieht er die Herrlichkeit Gottes in seinem Boot stehen. Und er reißt die Hände hoch und sagt, ich bin nicht wert, dass du bei mir bist. Das ist der Moment, an den Gott uns in der Wüste bringt. Wo wir erkennen, wir sind es nicht wert. Und Gott beschenkt dich. In diesem Moment überfließend, überreich. Und dann erkennst du, dass alles, worauf du dich verlassen hast, eigentlich das Zentrum deiner Liebe war. Aber Gott sagt, trotz alledem, ich habe und werde dich immer lieben. In der Wüste gibt Gott seine Liebeserklärung an dich ab. Und er sagt es in einem Moment, wo nichts mehr ist, was du liebenswert an dir selber findest. In dem Moment kommt Gott und sagt dir, dass er dich liebt. Dass er dich schon immer geliebt hat und immer lieben wird. Und das ist der Moment, wo du begreifst, dass da nichts ist in dir, was Gott gefallen kann. Dass da aber auch nichts sein muss, was Gott gefallen sollte. Denn er hat dich geliebt, je und je. So wie du bist und so wie du warst. Und er ist es, der dir auch dort zeigt, dass du nur mit ihm weitergehen kannst. Ich möchte heute Abend einen Mann, der Jesus sehr nahe stand, ins Zentrum unserer Betrachtung rücken. Das war Petrus. Petrus war ein Mann, der erfüllt war mit großem Selbstvertrauen. Er war vollkommen überzeugt, dass er Jesus mehr liebte als alle anderen. Er war auch vollkommen überzeugt von seinen Leiterfähigkeiten, von seinen Organisationsfähigkeiten, von seiner Kraft, von seiner Leidenschaft. Er war derjenige, der den anderen zeigte, wo es lang ging. Er war der Erste, der erkannte, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und Jesus sagte zu ihm, gesegnet bist du, Simon Barjona. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da kommt die erste vorsichtige Korrektur. Hey Petrus, nicht dein Verstand, ich habe dir diese Erkenntnis gegeben. Er war der Erste, der Einzige, der aus dem Boot im tobenden Sturm rausstieg und auf dem Wasser lief. Zumindest für ein paar Minuten. Er war derjenige, der Jesus den Rat gab, geh ja nicht nach Jerusalem, dass sie dich dort umbringen. Er war derjenige, der sagte, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde mit dir ins Gefängnis und in den Tod gehen. Er war derjenige, als es dann soweit war und Jesus gefangen nehmen werden sollte, der sein Schwert zog und sich mutig auf die Soldaten stürzte und einem das Ohr abhieb. Er war wirklich ein Mann voller Leidenschaft, voller Hingabe an Jesus. Aber gerade er war es, den der Teufel sich erwählte, um ihn stellvertretend für alle anderen zu sieben, zu sichten, zu prüfen. Jesus sagte zu ihm: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Jesus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast. Und der Teufel kam und sagte: Ich will Petrus prüfen. Und Jesus sagte: Da hast du ihn. Du kannst ihn prüfen. Jesus erlaubte es. Warum? Denn seine Zuversicht lag nicht in Petrus. Jesus verließ sich nicht auf Petrus. Und Jesus verlässt sich auch nicht auf dich und auf mich. Jesus schaut nicht auf deine und meine Stärke, ob wir durchhalten. Sein Reich, sein Selbst und seine Liebe ist nicht darauf gebaut. Und das ist so wichtig, dass du das heute Abend lernst. Die Liebe, die Gott zu dir hat, die hat Gott nicht darauf gebaut, wer du bist und was du kannst und wie gut du bist, sondern dass er dich geliebt hat. Die Bibel sagt uns, dass er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen konnte Jesus sagen: Du kannst ihn sichten. Du kannst ihn prüfen. Weil es für Jesus irrelevant war. Jesus wusste, dass er Petrus liebte. Jesus wusste, was passieren würde mit Petrus. Aber Jesus wusste auch, dass er Petrus mit seiner Liebe liebte. Und dass er ihn auch lieben würde, wenn er ihn verraten würde. Darum konnte Jesus sagen: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst dich bekehrst. Und das ist der Moment, wo Jesus sagt: Wenn du aus der Wüste rauskommst, dann stärke deine Brüder. Und das ist das, was Gott dir heute Abend auch sagen möchte, jeden Einzelnen. Ich habe für dich, und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Nicht aufhören wird. Es ist, weil Jesus für dich einsteht, wird dein Glaube nicht aufhören. Und nicht, weil du so stark bist, so treu bist, so zuverlässig bist. Es ist seine Liebe, die dich trägt. Jesus wusste sehr wohl um das Herz des Petrus. Jesus wusste, dass Petrus ihn wirklich liebte. Aber Jesus wusste auch, dass die Liebe von Petrus Grenzen hatte. Jesus wusste, dass Petrus nur ein Mensch war. Jesus wusste, dass Petrus bei weitem nicht die moralische Kraft hatte, von der Petrus annahme, er hätte sie. Und viele von uns meinen, dass sie moralische Kraft haben, aber wir haben sie nicht. Wir singen oft mit Begeisterung diese Lieder. Das, was ich vorhin gesagt habe. Ich folge dir jeden Tag. Ich lebe nur für dich. Und ich mache alles nur für dich. Aber wir müssen uns auch mal überlegen, wenn wir solche Lieder singen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Und Gott will uns nicht beschämen oder in eine Ecke drücken und dann fertig machen. Aber Gott möchte uns dahin bringen, dafür ist die Wüste da, dass wir an einen Ort kommen, wo wir uns selber richtig einschätzen. Wo wir uns selber richtig einschätzen. Wo wir verstehen, wer wir wirklich sind. Und so musste Petrus in die Wüste der Verleumdung geführt werden. Nicht um ihn fertig zu machen, nicht um ihn zu beschämen, um ihn zu zeigen, dass er trotz seiner Schwäche, um seiner selbst willen, in seinem ganzen Unvermögen geliebt war. Petrus hätte diese Dimension der Liebe Gottes nie verstanden, wenn er nicht in dieses entsetzliche Versagen, in diese entsetzliche Wüste der Verleumdung hineingekommen wäre. An einen Ort, wo am Schluss nichts mehr da war für ihn. Nichts mehr da war. Und Freunde, das ist der Ort, an den Gott uns von Zeit zu Zeit bringen muss. Als Einzelne, als Gruppen, als Bands, als Hauskreise, als Gemeinden, als Städte, vielleicht sogar als Nationen. Gott weiß ganz genau, wer du bist. Er kannte dich, bevor du geboren wurdest. In den Psalmen heißt es, dass alle Tage vor ihm in ein Buch geschrieben sind, auch die, die noch kommen werden. Gott weiß, was du morgen machst. Gott weiß, wie sehr du ihn morgen liebst. Und Gott weiß, wie sehr du ihn morgen verleugnen wirst. Und trotzdem ist seine Liebe unwandelbar. Er hat dich erwählt in deiner Schwachheit vor Grundlegung der Welt. Nicht aufgrund deiner Stärken und nicht aufgrund deiner Gaben. Denn deine Stärken, deine Gaben, deine Ressourcen können zerbrechen. Und Gott verlässt sich nicht auf dich. Er verlässt sich auf sich selber. In Jesaja heißt es, ich schaute nach einem einzigen Mann, der da wäre, um für das Land in den Riss zu treten. Aber ich fand niemanden. So musste mir meine eigene Hand helfen. Und Gott wurde selber Mensch, um für uns alle in den Riss zu treten. Gott hätte ja sagen können, hey, ich habe keinen Bock auf die Typen. Das sind solche erbärmlichen Loser, die sind meiner Liebe nicht wert. Aber Gott liebt uns trotzdem, weil er weiß, dass wir nur Fleisch und Blut sind. Und zurück zu Petrus. Die Nacht der Wüste kam für Petrus. Heldenhaft verteidigte er Jesus mit dem Schwert. Aber auch hier war sogar Berechnung mit dabei, denn was dachte Petrus in diesem Moment, als er mit dem Schwert auf die Soldaten einhieb? Er dachte, in der nächsten Minute würde Jesus sich in seiner ganzen Herrlichkeit als der lang ersehnte Messias offenbaren. Blendendes Licht würde von Jesus ausgehen, die Soldaten würden sofort verbrennen, Millionen von Engeln würden plötzlich um Jesus herum erscheinen und Jesus würde dann in den Tempel gehen und in den Palast gehen und sich zum König von Israel, zu dem verheißenen Messias erklären. Das war, warum Petrus so mutig war. Alle Jünger rechneten damit, dass Jesus sich, weil er nach Jerusalem ging, als der König der Könige, der Messias, der lang ersehnte Messias, offenbaren würde. Aber da war nichts. Jesus heilt den Mann noch, lässt sich die Hände binden und geht ohne einzige Gegenwehr mit. Namenloses Entsetzen erfasst Petrus. Und mit den anderen rennt er in die Nacht davon. Konfus, durcheinander. Denn die Jünger hatten zu jener Zeit noch nicht verstanden, dass Jesus sterben und auferstehen würde. Sie alle hatten das Bild des Gottkönigs, des Messias in ihren Köpfen, der sein Reich aufrichten wird, der ihnen Throne geben wird. Und nun das. Aber Petrus, da war immer noch Mut. Zusammen mit Johannes hatte er wenigstens den Mut, in den Palast des Hohenpriesters hineinzugehen, zu gucken, was passiert mit Jesus. Und während er sich dort so am Lagerfeuer rumdrückt, kommt der Moment der Verleumdung. Nicht durch etwas Gefährliches. Eine kleine Magd deutet mit dem Finger auf ihn und sagt, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus waren. Und ganz plötzlich, nein, nein, überhaupt nicht. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Du musst mich verwechseln mit jemandem. Unmöglich. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist. Du nimmst dir vor, stark zu sein. Du nimmst dir vor, nicht einzuknicken. Und dann kommen manchmal diese lächerlichen Momente sogar. Es ist gar nicht mal das gewaltige Kleinigkeiten, die dich zu Fall bringen. Und du hast Jesus verraten, ehe du auf 3 gezählt hast. Er rennt in eine andere Ecke des Hofes, in die Arme, in die Gruppe einiger Kriegsknechte, die auch sagen, du bist doch auch einer von denen gewesen. Dein Dialekt verrät dich. Und wieder leugnet Petrus, Jesus überhaupt je gekannt zu haben. Beim dritten Mal bricht ihm die Angst moralisch endgültig das Knick. Petrus geht so weit, sich zu verfluchen. Er sagte, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Ich schwöre euch, dass ich ihn nicht kenne. Und das Heftige war, in diesem Moment wird Jesus an ihm vorbeigeführt, als er das ausspricht. Und Jesus guckt ihm frontal ins Gesicht. Du kannst eigentlich nicht tiefer fallen. Und in diesem Moment kräht der Hahn. Und Petrus begreift, was er getan hat. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus ist nun in der tiefen inneren Wüste. Brennende Sonne, kein Schatten. Das Nichts, wo er sich verstecken kann. Das ist nichts, was seine Schande und seine Scham bedeckt. Das ist kein Feigenblatt. Das ist nur die grausame Wahrheit, die dieses Licht zeigt, wer er wirklich ist. Ein Feigling. Ein Mann, der, wenn es um das eigene Leben geht, den Freund, der ihm so viel bedeutet hat, verrät, ins Angesicht verrät, der nur noch drauf und dran ist, seine eigene Haut zu retten. Der Mann, der gesagt hat, ich werde mit dir in den Tod gehen, ins Gefängnis gehen. Was ist übrig in der Wüste? Nichts mehr. Da war auch keine Hoffnung. Denn Petrus wusste nicht, dass Jesus auferstehen würde. Er erwartete ja den Messias, den König. Und der König war nun drauf und dran, gekreuzigt zu werden. Das war noch schlimmer. Zu dem Verrat kommt nun auch noch die völlige Hoffnungslosigkeit. Und wie oft haben wir uns vielleicht schon an diesem Punkt befunden, wo du spürst, da ist nichts in dir, was gut ist. Da ist nichts in dir, was Gott gefallen könnte. Wo du dachtest, so wie ich bin, bin ich nicht wert, von Gott geliebt zu sein. Wo du am liebsten davonrennen würdest, bitterlich weinst. Wo du dein ganzes Unrecht spürst, aber gleichzeitig denkst, hey, was soll das noch? Es hat keinen Zweck. Wo du nur noch vor Gott davonlaufen möchtest. Verzweifelt guckst du in deinen Taschen noch nach etwas geistlichem Kleingeld, etwas, was dich vielleicht noch vor Gott retten könnte, etwas, das du vielleicht noch vorweisen könntest, um ein wenig Würde und Ehre zu haben, aber da ist nichts. Deine Taschen sind leer. Und die Taschen von Petrus waren leer. Da war nichts mehr. Und das ist der Ort, an den Gott jeden von uns bringen wird. Jeden. Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben diese Zeit, an der Gott dich an diesen Ort bringen wird. Damit wir erkennen, dass in uns nichts ist, absolut nichts, womit wir seine Liebe verdienen können. Und das ist genau der Ort, an dem er zeigt und auch zu dir sagt, und ich liebe dich trotzdem. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Nicht aus deinen Werken, nicht aus dem, was du getan hast, nicht aus dem, was du um deiner Werke willen bist, sondern ich liebe dich, weil du bist. Ich liebe dich, sagt Gott, weil ich das Potenzial in dir sehe, was ich aus dir machen kann. Jesus sah das Potenzial in Petrus. Er wusste, was aus Petrus werden könnte. Aber wusste auch, was jetzt in ihm ist. Nichts. Aber sah den Diamanten darin. Und er sieht den Diamanten in euch. Und dass die Zeit kommen wird, wo er diesen Diamanten aus dem Stein rausholen wird. Aus jedem von uns. Aber das geschieht in der Wüste. Nach 3 Tagen, 3 Tagen entsetzlicher Wüste für Petrus, fällt der erste Regen in die Wüste. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt weiter, er blies sie an. Und das ist die Fortsetzung der Schöpfung aus Genesis 1, wo Gott auch über den Staub blies und den Menschen schuf und ihm eine lebendige Seele gab. In dieser zweiten Schöpfung gibt Gott nicht das Leben, sondern gibt seinen Geist in uns hinein. Das ist so wichtig, das wird dir Gott zeigen. Er sagt, du wirst deshalb sieghaft werden, du wirst deshalb überwinden, weil mein Geist in dir lebt, weil mein Geist in dich hineinkommt. Wir können jetzt nicht die Freude, den Jubel, das Gebrüll, das Geschrei, die Tränen vorstellen, die unter den Jüngern geherrscht haben müssen, als Jesus das erste Mal unter ihnen erscheint. Diese ungläubiges Staunen, diese Freude, als sie die Wundmale betasten. Die Aufregung, die geherrscht haben muss. Und dann verschwindet Jesus, genauso wie er gekommen war. Und zurück bleibt ein nachdenklicher Petrus. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Aber da ist immer noch dieser dunkle Schatten auf seinem Herzen. Wie viele von uns waren schon auf Konferenzen, auf Seminaren, vielleicht auf Anbetungsevents? Wir haben wild gefeiert, wir haben die Gegenwart Gottes gespürt und dann ist die Konferenz vorbei, wir gehen nach Hause und wir sehen immer noch den alten Dämon, der uns verfolgt. Wenn wir in den Spiegel starren, sehen wir immer noch das alte Gesicht. Wir sehen die Schuld, wir sehen die Fähigkeit zur Schuld in uns. Wir sehen das Versagen, das uns immer noch anhaftet. Und wir fragen uns, bin ich wirklich geliebt? Das war die Situation für Petrus. Es war eine sehr gemischte Erfahrung für ihn. Jesus war auferstanden. Aber die Frage, was ist mit mir? Viele von uns sagen, jawohl, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden, Halleluja. Und doch stehst du vielleicht im Gottesdienst da und du siehst den Abgrund deiner Seele. Du siehst dein Versagen. Du hast vielleicht ganz fett gesündigt, ganz fett versagt. Und du fragst dich inmitten all der Freude, ja, aber was ist mit mir? Gott lebt, ja. Aber was ist mit mir? Im Johannesevangelium lesen wir, dass Petrus danach wieder zurückkehrt zu seinen Netzen. Zu dem, was er schon immer getan hatte. Zu dem, wo er meinte, das kann ich wenigstens. Da werde ich nicht versagen. Und Simon sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen und stiegen ins Boot, fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Ist das nicht lustig? Viele von uns sind in der Versuchung, wenn wir in der Wüste Gottes stehen, wenn Gott uns in die Wüste gebracht hat, wenn der Druck übermächtig wird, der Druck, wo wir unser Versagen sehen, unsere Unfähigkeit sehen, unsere Unfähigkeit, Gott zu gefallen, aus unserer Kraft, dass wir sagen, ich gehe zurück. Ich habe so viel erlebt, die erfolgsversprechend in einen Dienst angefangen haben für den Herrn, in eine Berufung reinzugehen. Und dann kam der erste Gegenwind und sie haben ihre Segel eingeholt, den Rückwärtsgang eingelegt und haben gesagt, ich gehe zurück. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Mir ist es schon oft so gegangen. Ich habe oft gedacht, ich gehe wieder zurück in meinen alten Job. Wir halten uns für unfähig, in unserer Berufung zu sein. Aber das Lustige ist, du gehst zurück und was Merkwürdiges passiert. Das, was du bisher gut konntest, gelingt dir auch nicht mehr. Gott lässt dich nicht vom Haken. Gott lässt dich nicht los. Gott lässt dich nicht aus deiner Berufung. Und da kommt dieses Wort. Habt ihr nichts gefangen? Eine Stimme ruft vom anderen Ufer. Habt ihr nichts gefangen? Das ist die Zeit, wo dir Gott zeigt, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Das ist die Zeit, wo die Wüste dir offenbart, dass du ohne Hilfe von außen, ohne Gottes Hilfe, nichts kannst. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt fest mit mir verbunden. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger kannten ihn nicht. Und Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da fordert er sie auf, werft die Netze auf die rechte Seite des Bootes, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Kein Dienst können wir ohne ihn tun. Nicht einmal das, von dem wir meinen, wir können es gut. Wo wir meinen, wir sind gut drauf. Und jeder von uns hat so seine Ecke, wo er sagt, hey, das ist meine natürliche Begabung, meine Stärke. Auch wenn Gott nicht da ist, dann spiele ich eben Gott. Ich kann das. Ja. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Gott zeigt dir souverän, dass du von ihm abhängig bist. Nach der Wüste beschenkte dich neu. Das Netz war so voll, dass es zerriss. Wenn wir mit Gott wieder online sind, dann wird das, was alles so schwer, so unmöglich war, geht wie von alleine. Deswegen habe ich mir jetzt auch über die Monate keine Sorgen gemacht. Was wird mit uns sein? Auch als Gemeinde. Die Woche habe ich mich mit unserem Bundesschatzkanzler getroffen vom CZK. Er hat mir etwas Erstaunliches erzählt, dass unser Gemeindekonto in all den Monaten nach der Konferenz nicht runtergegangen ist. Das ist ein Wunder. Gott versorgt uns. Gott ist treu. Gott ist vollkommen treu. Und wir müssen uns nie und nirgendwo fürchten, auch nicht in der Wüste. Für Petrus kommt jetzt die Zeit seines größten Sieges. Um zu verstehen, was jetzt passiert, müssten wir ein bisschen Griechisch können. Im Deutschen haben wir für das Wort Liebe nur das Wort Liebe. Im Griechischen gibt es für das Wort Liebe, ich glaube, 7 verschiedene Wörter. Jedes dieser Worte bezeichnet eine andere Form von Liebe. Eine Form heißt Agape. Agape bezeichnet die göttliche Liebe, die Liebe Gottes. Agape ist die Liebe im 1. Korinther 13. Die Liebe, die alles hofft, die nie nachtragend ist. Die perfekte, vollkommene göttliche Liebe, Agape. Und dann finden wir im Neuen Testament eine andere Liebe, Philia. Und das ist die Liebe, die Bruder- oder Schwesterliebe. Die Liebe, die wir als Menschen untereinander haben. Die Jünger hören im Boot diesen Ruf, sie ziehen das Netz ein, plötzlich schreit Johannes, es ist der Herr. Petrus springt ins Wasser wie ein Wilder, rennt ans Ufer. Jetzt kommt der Moment, wo er Jesus begegnet. Jesus hat ein Essen zubereitet. Sie sitzen und essen miteinander. Und nach dem Essen guckt Jesus den Petrus an. Und er fragt ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als all die anderen hier? Ja, Herr, antwortet ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, darum hüte meine Lämmer. Wenn wir das im Deutschen lesen, ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn wir jetzt die richtigen Worte einfügen, offenbart sich was Unglaubliches. Jesus fragt Petrus nämlich, Petrus, liebst du mich mit der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe, mehr als all die anderen hier? Was hat Petrus gesagt vor der Kreuzigung? Ich werde dich nie verlassen. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, sogar in den Tod gehen. Was Petrus dort gesagt hat, war, ich liebe dich mit dieser göttlichen Liebe, die sich sogar opfert für dich. Jesus fragt Petrus, liebst du mich, Petrus, mit der Agape-Liebe, mehr als die anderen? Und die Antwort von Petrus im Deutschen, ja, ich liebe dich, ist im Griechischen, ich liebe dich mit der Bruderliebe. Und die Antwort von Jesus ist, geh hin und weide meine Lämmer. Was Petrus macht, ist, er korrigiert sich nun. Er sagt, hey, ich habe nur Bruderliebe. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Und Simon sagt, du weißt, dass ich dich, Philia, liebe. Da antwortet Jesus noch einmal, geh hin und hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien und zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles, du weißt auch, wie sehr ich dich liebe. Und darauf sagte Jesus, hüte meine Schafe. In diesem letzten Abschnitt fragt Jesus nicht mehr Agape, sondern er fragt ihn, liebst du mich mit der Bruderliebe? Und Petrus sagt, ja, mit der Bruderliebe. Und Jesus sagt, hüte meine Schafe. Das Unglaubliche ist, was Gott sagt, diese Liebe, diese menschliche Liebe, die nicht vollkommen ist, die einknickt, die bricht, die unter Belastungen zusammenbricht, ist genug für mich. Dreimal sagt Jesus, geh hin und hüte meine Schafe. So wie du bist, ist es genug für Gott. So wie du liebst, ist es für Gott im Moment genug. Und Gott gibt dir deine Berufung. Geh hin und weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Gott sagt nicht, nein, erst wenn du das Level der göttlichen Liebe erreicht hast, dann bist du fähig, einen Dienst für mich zu tun. Gott sagt mit dieser schwachen Liebe, geh los und geh in meiner Gnade. Und er hängt Petrus dieses Kleid der Gerechtigkeit um. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus innerlich geschrien haben muss. Vor Scham, aber auch vor Glück. Und das erste Mal in seinem Leben, oder als er die beiden sich kannten, hatten sie Übereinkunft. Petrus war nun nicht mehr gegründet in seiner eigenen Sicherheit, sondern in der Liebe Gottes. Und das ist der Ort, an den Gott dich bringen möchte, in der Wüste. Dass du gegründet bist in der Liebe Gottes und nicht mehr in deiner eigenen Liebe. Dass du gegründet bist in der Freundlichkeit Gottes und nicht in deiner eigenen Kraft. Nicht in deiner Stärke, nicht in deinen Fähigkeiten, nicht in deiner Leidenschaft, denn du hast keine. Du hast keine Kraft, du hast keine Leidenschaft für Gott. Du hast vielleicht ein bisschen mehr als dein Nachbar, aber wenn du vor Gott stehst, wenn wir vor Gott stehen, bleibt nichts mehr übrig, nichts mehr. Wenn wir in der Wüste stehen, bleibt nichts mehr übrig von uns. Und dort begegnet uns Gott, sagt, und ich habe dich trotzdem lieb. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Diese Agape-Liebe werden du und ich erst haben, wenn wir bei ihm sind. Dann wird das Vollkommene kommen, von dem Paulus spricht, in der Auferstehung. Aber Gott sagt dir heute, so wie du bist, ist es genug für mich. Ist es genug für mich. Lass uns die Augen schließen. Vater, wir möchten dir zuerst danken. Danken für deine Freundlichkeit und Güte. Danke für deine Liebe, die wir nicht verstehen. Und danke für die Gnade, die wir nicht verstehen. Vater, wir wollen es wirklich nicht anmaßen, zu begreifen, was Gnade ist. Und ich möchte dich ermutigen, im Geist Jesus anzusehen. Seine bedingungslose Liebe für dich in diesem Moment zu empfangen und zu sehen. So wie du gerade bist, wie du im Moment bist, so ist es okay. Er hat dich angenommen. Er hat dich angenommen. Er nimmt deine Scham und deine Tränen weg. Und er zeigt dir, dass seine Liebe zu dir nicht gebrochen ist durch dein Versagen, durch deine Schwachheit. Er sagt dir, ich halte dich durch meine Liebe. Ich habe dich schon immer geliebt und ich werde dich in Ewigkeit weiterlieben. Und Gott sagt dir, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Hör auf zu kämpfen, hör auf, um meine Gunst zu kämpfen, die gehört dir schon lange. Vater, und wir beten, dass du uns ein neues Verständnis deiner Gnade gibst. Dass du uns eine neue Identität gibst, was es heißt, Erlöste zu sein. Vater, und dass wir gleichzeitig selber Tag für Tag mehr überwältigt werden von dieser Liebe, die wir nicht verdient haben. In Hosea 2,16 sagt Gott, darum siehe, ich will dich locken und will dich in die Wüste führen. Und dort freundlich mit dir reden. Die Wüste ist noch ein Ort, an dem Gott dich zerstören möchte. Sie ist kein Ort, an dem er dich beschämen möchte. Sie ist eigentlich der Ort, an dem er freundlich zu dir reden möchte. Es ist der Ort, an dem er dir deine Angst nimmt. Der Ort, an dem er dich und ihn in Übereinkunft bringt. Der Ort, an dem du erkennst, dass du wirklich bedingungslos geliebt bist. Der Ort, an dem du erkennst, dass du überhaupt nichts bringen kannst. Dass er alles bringt. Der Ort, an dem du erkennst, dass du auch nicht imstande bist, deinen Dienst zu tun, den du tun sollst, aus deiner Kraft. Aber dass er den Dienst durch dich tun wird, wenn du ihm tun lässt. Und das ist es, worum es in der Wüste geht. Die Liebe Gottes zu uns zu entdecken und zu begreifen. Ihr seid gut, weil ich gut bin. Und wenn du erkannt hast, dass du nichts bist, dass du nichts kannst, dann wird Gott dir alles geben. Dann wird Gott anfangen, deine Träume und deine Wünsche, die er in dich hineingelegt hat, zu erfüllen. Viele von uns haben große Pläne im Herzen, große Visionen. Und wir fragen uns manchmal, wie schaffe ich das? Und Gott sagt dir, diese Träume und diese Visionen habe ich in dein Herz gelegt. Es sind nicht deine Pläne, es sind meine Pläne. Ich habe sie dir geschenkt und du hast sie angenommen. Aber jetzt musst du lernen, auch in diesen großen Plänen von mir abhängig zu sein. Von mir abhängig zu sein. Ich allein kann dir die Kraft geben. Ich allein kann dich befähigen, diese großen Dinge, zu denen ich dich berufen habe, zu erfüllen. Und Gott wird dir immer größere Dinge aufgeben, als du je aus eigener Kraft erfüllen kannst. Aber die Gefahr ist immer, dass wir es trotzdem in eigener Kraft versuchen, in eigener Stärke. Und wir brennen aus, wir fallen zu Boden und wir landen in der Wüste. Aber die Wüste ist der Ort, an dem du wieder Gott begegnen kannst. Und ich möchte dich jetzt am Ende auch ermutigen, wenn du in einer Wüste bist, dann steh jetzt einfach auf und lass uns gemeinsam zu Gott beten. Wenn du spürst, dass du in einer Wüste bist oder wenn du spürst, dass du in die Wüste gehen solltest, eine neue Begegnung mit der Gnade Gottes brauchst, dann steh auf. Steh jetzt auf. Schäm dich nicht. Gott hat sich nicht geschämt, für dich nackt, blutig an einem Kreuz zu hängen. Vater, und du siehst uns, wie wir vor dir stehen. Jesus, wir sind zum Teil in der Wüste und zum anderen Teil spüren wir, dass wir diese Wüste brauchen. Wir merken, dass wir nicht weiterkommen. Heiliger Geist, wir empfangen jetzt deinen Dienst an uns. Ich bete, dass du zuerst deine Liebe, deine vollkommene Liebe über uns ausschüttest. In Jesu Namen binde ich jetzt jede Verdammnis über euch, jedes Gefühl von Selbstablehnung, jedes Gefühl von Minderwertigkeit. Du bist vollkommen durch ihn. Er allein ist würdig. Er allein ist würdig und nicht du. Und dort erkennst du in der Wüste, dass er alleine würdig ist und dass es seine Würde ist, mit der er dich umkleidet hat. Es ist das Gewand der Gerechtigkeit, das er dir anzieht. Und darum bist du vollkommen. Er hat dich gekannt, bevor du geboren wurdest. Du wirst ihn niemals überraschen können. Darum wirst du ihn auch niemals enttäuschen können. Er hat dich erlöst vom Tag deiner Geburt bis zum Tag deines Todes. Alle Tage stehen vor ihm geschrieben und alle Tage hat er mit seinem Blut bedeckt. Du bist vollkommen, vollkommen würdig. Empfang jetzt die Liebe Gottes für dein Leben. Vater, und wir beten, dass du uns auch stärkst, wo wir im Dienst müde geworden sind. Wo wir im Dienst müde geworden sind, Vater. Wo wir uns ausgebrannt haben. wo wir gerannt sind ohne dich. Wir möchten dir danken, Vater, wo du uns in die Wüste hast rennen lassen, um dort freundlich zu uns zu sprechen, um uns zu zeigen, dass du der Herr bist, dass du der Vollender aller unserer Träume und Visionen bist, die wir von dir bekommen haben. Vater, erlöse uns jetzt von aller eigenen Last, wo wir Lasten selber getragen haben, die wir nicht tragen können. Wo wir versucht haben zu performen in einer Weise, wie wir es nie selber können. Wo wir versucht haben, unseren Dienst zu tun in unserer Kraft und nicht in deiner Kraft. Setz uns frei davon, Vater. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erfrischen. Ich werde euch erfrischen. Nehmt mein Joch auf euch, denn meine Last ist sanft. Mein Joch ist leicht. Und ich werde euch geben nach dem Träumen und Wünschen eures Herzens. Ich werde euch die Herrlichkeit geben, auf die ihr wartet. Bleibt fest mit mir verbunden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und auch meine Worte in euch bleiben, werden ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird der Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Und ich danke dir, Vater, dass du die Frucht in uns vollbringen wirst. Wir preisen dich, Jesus, für deine Liebe. Wir preisen dich für deine Liebe. Jesus, wir küssen deine Hände, die uns manchmal ergreifen und an diesen Ort führen, in die Wüste, wo du uns entäußerst aller unserer Fähigkeiten, aller unserer moralischen Stärke und Kraft, wo nichts mehr übrig ist, nur noch deine Liebe. Danke für eine solche Erlösung, Vater. Danke für ein solches Heil. Wir haben es nicht verdient, wir bekennen das vor dir. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Dir gehört alle Ehre. Vergib uns, wo wir uns selber Kronen aufgesetzt haben, wo wir uns selber Ehre und Ruhm genommen haben, Vater. Und danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass du uns liebst. Und jetzt erfüll uns mit deinem Frieden, Vater. Mit neuer Zuversicht. Mit neuem Mut. Vater, und wie viele von uns jetzt noch in der Wüste auch bleiben müssen, so lass uns Mut haben. Und ich spüre, wie der Heilige Geist sehr stark im Moment auch sagt, einige von euch sind in der Wüste und ihr werdet noch ein paar Tage oder Wochen in der Wüste sein. Aber empfinde es nicht mehr als einen schrecklichen Ort, sondern erwarte, dass es der Ort ist, an dem der Vater dir begegnen wird. Und manche von euch werden in der Zeit, die vor ihnen liegt, in die Wüste geführt werden. Hab keine Angst davor. Wehr dich nicht dagegen. Erkenne, dass es der Ort ist, an dem Jesus schon vorher gewesen ist. Dass es der Ort ist, an dem Gott dich herrlich machen wird. Dich herrlich machen wird und dich näher an ihn zieht, als du je gewesen bist.